Gnade sei mit uns und Friede von dem, der ist, der war und der kommt. Amen. Der Predigt zugrunde liegen wir Verse aus dem 33. Psalm ab Vers 13. Wir stehen dazu auf. Gott, der Herr, schaut vom Himmel und sieht alle Menschenkinder. Von seinem festen Thron sieht er auf alle, die auf Erden wohnen. Er lenkt ihnen allen das Herz. Er gibt Acht auf alle ihre Werke. Einem König hilft nicht seine große Macht. Ein Held kann sich nicht retten durch seine große Kraft. Kampfrosse helfen auch nicht, da wäre man betrogen, und ihre große Stärke errettet nicht. Siehe, des Herrn Auge achtet auf alle, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen, dass er sie errette vom Tode und sie am Leben erhalte in Hungersnot. Unsere Seele harrt auf den Herrn. Er ist uns Hilfe und Schild. Denn unser Herz freut sich seiner und wir trauen auf seinen heiligen Namen. Deine Güte, Herr, sei über uns, wie wir auf dich hoffen. Segne dieses Wort, lieber Herr, in unserem Leben. Amen. Liebe Gemeinde, eine Kleinstadt in Deutschland während der braunen Diktatur im sogenannten Dritten Reich. Die Schule zählte damals noch rund 15 jüdische Kinder, wie gesagt, damals noch gerade, und eine etwa gleich große Zahl von sogenannten Hitlerjungen. Wenn letztere in der Kastanienbaumecke des Schulhofs zum Angriff auf die jüdischen Kinder vorstürmten, schlossen sich ihnen auch zahlreiche andere, sonst durchaus unpolitische Mitschüler für diesen so unterhaltsamen Kleinkrieg an. Wenn die Schar der jüdischen Schüler zersprengt war, so schleppte man die Gefangenen in die Mitte des Schulhofes, wo man sich unter den Augen der Lehrer, die vorsichtigerweise so taten, als sähen sie nichts, in böser Weise an den jüdischen Schulkameraden austobte. Eines Tages stürzte dabei Ernie Levy mitten in der Pause dem Herrn Kramer, dem Lehrer Kramer, vor die Füße. Zwei Hitlerjungen waren hinter ihm her. Sie stemmten ihre Knie in die Nieren gegen des jüdischen Kindes, dessen Arme auf dem Boden lagen, dessen Handflächen bluteten und das die Augen ängstlich geschlossen hatte. Aber mein Kind, murmelte Lehrer Kramer. Er packte den aggressivsten der Angreifer am Kragen, hob ihn auf Manneshöhe und schleuderte ihn drei Schritte weit weg. Bei diesem ruchlosen Anblick erstarrte der ganze Schulhof. Langsam ging Lehrer Kramer weiter. Kurz danach vernahm er hinter sich einen leichten Schritt. Das jüdische Kind ging hinter ihm her. Mit verschränkten Armen und verzückter Miene begab es sich offen unter den Schutz des Lehrers. Was tun? Herr Kramer fügte sich darein, und am Ende der Pause waren es zwei kleine Jungen und ein glückstrahlendes Mädchen, die sehr brav Hand in Hand hinter ihm hertrotteten und so ein für den Lehrer äußerst kompromittierendes jüdisches Gefolge bildeten. Am Tag darauf waren es schon 15 Schüler. Und am dritten Tag schließlich begab sich auch noch Markus Rosenberg, der große Markus, der letzte Verteidiger der jüdischen Farben, auch noch unter Herrn Kramers Schutz. Als der Lehrer an jenem Tage nach der Pause wieder ins Klassenzimmer trat, stand ein von Kinderhand geschriebener Satz quer über der Tafel: Raus mit dem Judenfreund. Diese Episode las ich in dem Buch mit dem Titel Der Letzte der Gerechten. Was hier angesprochen wird, ist auch übertragen eine Botschaft unseres heutigen Predigtextes. Es geht um Schutz und Geborgenheit, gerade auch in schwerer Zeit. Damals ging es um Schutz und Geborgenheit in der Nähe des Lehrers unter seinen Augen, zu wissen, er sieht mich, er sorgt für mich, er hilft mir, ich bin hier nicht allein. Genau das in ganz anderer Situation, zu anderer Zeit, ist die Erfahrung des Psalmbeters. Er weiß, er spricht es hier aus, Gott, der Herr, schaut vom Himmel und sieht alle Menschenkinder. Das ist die Gewissheit des Glaubens, des lebendigen, persönlichen Glaubens. Ich persönlich, ich bin von Gott, meinem Gott, wahrgenommen. Es ist kein ferner Gott, kein abwesender Gott, kein desinteressierter Gott, kein namenloser Gott, keine Gottheit der fernöstlichen oder asiatischen Religionen, die sich zurückgezogen haben und uns hier rumkrabbeln lassen auf dieser Erde, kein dicker Buddha, der irgendwo auf seinem Stuhl oder im Sessel sitzt. Es ist mir unfasslich, wie Leute sich jetzt dauernd diese Buddha-Figuren in die Schaufenster stellen und in die Wohnzimmer. Götzenbilder werden da reingestellt. Man sagt, na ja, für mich ist das nicht. Aber ein Kreuz irgendwo an die Wand hängen, nein, das kommt nicht in Frage. Aber ein Buddha, der wird reingestellt. Nein, solchen Gott haben wir nicht. Kein namenloses Schicksal. Keine blinde Vorsehung, sondern Gott schaut mich an. Im ersten Buch Mose, gleich am Anfang der Heiligen Schrift, heißt es in Kapitel 16, du bist ein Gott, der mich sieht. Ist doch wunderbar. Wenn das schon mal feststeht, heute, jetzt, hier, auch in diesen wirren Zeiten, ich habe am letzten Sonntag einiges zu Corona gesagt und will das heute nicht wiederholen. Du Gott bist ein Gott, der mich sieht, auch jetzt, gerade jetzt. Der Gott der Bibel ist der Herr, der alle Menschenkinder sieht, der Blickkontakt mit uns hat. Und wenn es hier heißt, Gott sieht uns, dich und mich, dann ist das tätige Anteilnahme. Er ist dabei. Er nimmt nicht uns nur zur Kenntnis, sondern er ist dabei. Wenn Gott uns sieht, dann sieht er gewiss uns auch als der, der uns durchschaut und alles von uns weiß. Und da klingt auch Richter an. Gericht und Verantwortung, die wir vor ihm haben. Ja, ganz gewiss, das steckt da auch mit drin. Aber in Jesus Christus schaut Gott uns durch Jesus an. Gewissermaßen durch Jesus hindurch schaut er dich und mich an und er sieht dich mit und mich mit Augen vor allem der Liebe in Jesus, der alles für dich und mich bezahlt hat. Der Psalmbeter weiß, ich bin wahrgenommen von Gott. Es ist nicht die Kontrolle durch eine Art von überirdischen Polizisten, das wäre ein falsches Gottesbild, obwohl es in früheren Generationen verbreitet war. Gott nimmt mich wahr. Das ist zuallererst und zuletzt ein Anlass zu Freude und zu Dank. Und so verwundert es nicht, dass der Anfang dieses 33. Psalms genau mit dieser Grundemotion beginnt. Da heißt es im Anfang, freut euch des Herrn, danket dem Herrn. Die Basis ist beschrieben in Vers 14. Da heißt es, von seinem festen Thron sieht Gott auf alle, die auf Erden wohnen. Könnte man sagen, was soll das, ein fester Thron? Erstmal, was ist heute schon Thron? Naja, ob der nun fest ist oder nicht, das ist nicht so wichtig. Nein, das ist wichtig. Das heißt, Gott steht über allem Wandel der Geschichte, über Höhen und Tiefen, die hier auf Erden eintreten, über Krisen und Wohlstand, über allem. Unser früherer Bundespräsident Heinemann hat mal auf dem Kirchentag diesen immer wieder zitierten Satz gesagt, die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Das ist doch richtig. Die Politiker, auch wenn sie jeden Abend in der Tagesschau sind, sie treten früher oder später alle ab. Und die großen Persönlichkeiten der Kultur und der Wissenschaft, irgendwann sind sie mehr oder weniger vergessen. Der große englische Schriftsteller George Bernard Shaw, der wurde mal von einer Tageszeitung gebeten, er solle mal eine Inschrift für seinen Grabstein formulieren, der da vielleicht draufpassen würde, wenn er mal tot sei. Und er hat Shaw der Zeitung folgenden Satz geschrieben als möglichen Aufschrift auf seinen eigenen Grabstein. Hier liegt Bernard Shaw, wer war das? Ja, das ist doch wahr. Wer war das? Aber Gottes Thron steht fest. Er ist der Herr aller Herren, er hat Macht über allen Mächten und die Herrschaft Gottes ist allen irdischen Herrschafts- und Machtinstanzen überlegen, auf Dauer und in Ewigkeit. Das ist der feste Thron. Also erstens, wir sind von Gott wahrgenommen, wunderbar. Wenn das schon mal wahr ist, dann haben wir doch ein großes Plus vor unserem Leben. Das Plus, das Kreuz Jesu, die Liebe unseres himmlischen Vaters. Da können noch manche Minuszeichen nachher kommen und sie kommen ja auch. Aber das Plus ist entscheidend. Bei Gott, von Gott wahrgenommen, zweitens, wir sind bei Gott aufgehoben. Könnte man sagen, ja, kommt der Mensch denn nicht auch ohne Gott über die Runden? Es gibt doch unzählige Menschen in Langenhagen und wo auch überall auf dieser Welt. Wenn man das so anschaut, denkt man, die kommen wunderbar über die Runden ohne Gott. Sicher, kommen sie auch. Man kann 80 Jahre und noch länger über die Runden kommen. Ja, und? Wenn die letzte Runde gedreht ist, was dann? Und ob sie wirklich die Menschen ohne Gott so gut über die Runden kommen, das ist ja auch nochmal die Frage. Es mag von außen so aussehen, lange Zeit, aber da würde ich nun doch ein dickes Fragezeichen machen. Der Mensch als Macher, das ist die Oberfläche. Doch wie es da drinnen aussieht, das geht niemand was an. Der Psalmbeter sagt, einem König hilft nicht seine große Macht. Ein Kriegsheld kann sich nicht retten durch seine große Kraft. Der römische Kaiser Alexander Severus hat auf dem Sterbebett folgenden Satz gesagt. Letzte Worte übrigens, liebe Gemeinde, sind oft wahre Worte. Was Menschen angesichts ihres nahen Todes sagen, sind meistens Worte, wovon sie wirklich überzeugt sind. Da werden keine Sprüche, wenn sie überhaupt noch was sagen, da werden keine Sprüche mehr gemacht, da wird keine Show mehr abgezogen, dann geht's ans Eingemachte. Wenn überhaupt noch was kommt, sind's meistens wahre Worte. Was hat dieser Kaiser gesagt? Er sagt, alles bin ich gewesen und es hilft mir nichts. Alles bin ich gewesen. Man konnte ja nicht mehr werden als römischer Kaiser. Alles bin ich gewesen. Es hilft mir nichts. Jetzt hilft mir nichts. Gar nichts. Das sind die Grenzsituationen im Leben. Das Altern. Ja, mit dem Alter. Das ist auch so eine Sache. Ich weiß ja auch, wovon ich rede. Mancher hier auch. Ach, Herr Doktor, was ich letztes Jahr noch konnte, das kann ich nicht mehr. Und was mit Arzt, der bedauert mich nicht mehr, der macht mir auch keine große Hoffnung, der sagt, seien Sie froh, Herr Hoppe, dass Sie das noch können. Besser wird's nicht. Seien Sie nicht. Seien Sie froh, wenn es so bleibt. Ja. Es liegt ein Widerspruch darin, dass die Menschen zwar alt zu werden wünschen, aber doch im Grunde nicht alt sein wollen. Und diese Angst vor dem Tod, die die Menschen im Mittelalter oder auch noch danach oft hatten, die Angst vor dem Tod, die hat sich seit langem verlagert in die Angst vor dem Altwerden. Da hat man Angst vor. Oh weh, was soll das noch werden? Alles bin ich gewesen, jetzt hilft's mir nichts. Oder die Krankheit. Eine Diagnose, und das heißt, alles bin ich gewesen, Chef, Schulleiter, bewährte Hausfrau, rüstiger Rentner, alles bin ich gewesen, jetzt hilft mir nichts. Vom Tod will ich gar nicht reden, dann ist die Wahrheit offenbar. Ach, und Kummer, seelischer Kummer, das kann auch so eine Erfahrung sein. Jetzt hilft mir nichts in diesem Kummer. In der Einsamkeit. Jeder Mensch erlebt irgendwo so ein Golgatha. Und die schlafenden Freunde Gethsemanes sind einem auch bekannt. Man ist allein. Oder ich habe eine Schuld auf mich geladen. Wie gehe ich damit um? Wie werde ich damit fertig? Mein Gewissen gibt mir keine Ruhe. Alles bin ich gewesen, jetzt hilft's mir nicht. Ah, und dann gibt's die Fluchtwege, natürlich mal lochen, arbeiten, workaholic, nicht weil da so viel Arbeit ist, sondern weil es ein Fluchtweg ist. Oder Drogen, Alkohol, ertrinken. Ich habe das vorhin mal erzählt, nicht meine Oma, die hatte so schöne Schnapsgläschen in ihrer Vitrine stehen, die haben mich immer angezogen. Auf einem stand, hast du Kummer, Sorg und Pein, greife schnell zum Brandewein. Ja, und das andere will ich auch noch nachliefern, damit wir was zu lachen haben. Ein Lippentriller ist der Sorge stiller. Ja, das sind Fluchtwege, wie wir alle wissen. Oder auch der Aberglaube. Wie viele Leute, an Gott können sie nicht glauben. Nein. Ach du immer mit deinem Jesus. Aberglaube, das zieht sie an. Esoterik. Der größte Quatsch wird geglaubt. Irgendwelche Schamottsteine, die man sich dann um den Arm bindet, die angeblich das Rheuma wegbringen. Jeder Quatsch wird geglaubt. Fluchtwege. Ja, manchmal steht man vor solchen Bergen. Es ging damals auch durch die Presse, da wurde vor Jahrzehnten aus dem bayerischen Zuchthaus oder Strafanstalt Straubing ein Gefangener entlassen wegen erwiesener Unschuld. Er hatte 18 Jahre in Straubing gesessen, dieser Mann. Und jetzt kommt's raus, unschuldig. Und als dieser Mann von Reportern da am Zuchthaustor in Straubing gefragt wurde, als er nun unter großem Brimborium da entlassen wurde, nach 18 Jahren, weshalb er denn seinerzeit vor dem Gericht den Mord zugegeben hätte, den er doch gar nicht begangen hatte, da gab dieser Mann eine Antwort, die Not des kleinen, hilflosen Menschen auf der ganzen Erde enthielt. Der Mann sagte, gegen die großen Herren kann man eh nichts machen. Den hatten sie so in der Mangel gehabt bei der Kripo und nachher im Prozess, da hat er die Flinte ins Korn geworfen. Er sagt, komm ich nicht gegen an. Gegen die großen Herren kann man eh nichts machen. Und dann hat er 18 Jahre gesessen. Nein, gegen die großen Herren können wir meistens auch nicht machen. Die großen Dinge, die sie uns in den Weg stellen. Und in diese Situation hinein hat der Psalmbeter die Gewissheit, ich bin doch bei Gott aufgehoben. Er sagt, siehe des Herrn Auge, achtet auf alle, die ihn fürchten, die auf seine Güte, das steht im Hebräischen, Chesed, das heißt eigentlich Gnade, Treue, die auf seine Treue, seine Zuverlässigkeit hoffen. Mit welcher Perspektive sagt er auch, dass er sie errette, er ist uns Hilfe und Schild. Hilfe und Schild hat das Kreuz für uns. Das ist Hilfe und Schild. Jesus Christus. Jesus Christus. Um seinetwillen nimmt Gott uns wahr. Und um seinetwillen bist du und ich, sind wir bei Gott aufgehoben. Und deshalb hoffentlich auch das letzte Dritte zu Gott gezogen. Das heißt hier, unsere Seele, das heißt unser innerer Mensch, unser Denken und Fühlen, unsere Seele harrt auf den Herrn. Naja, harren, das ist auch so ein Wort, was nicht mehr gängig ist. Wir können es übersetzen, unsere Seele wartet, ist ausgestreckt voller Hoffnung auf den Herrn. Wir hoffen auf dich. Das ist dieses zu Gott gezogen. Dass wir nicht die Flinte ins Korn werfen, wenn wir krank werden und der Arzt bedenklich den Kopf schütteln muss. Dass wir nicht die Flinte ins Korn werfen, wenn vielleicht eine Partnerschaft zu zerscheitern droht. Dass wir nicht aufgeben, wenn in der Firma die Stelle wackelt. Unser Herz freut sich seiner. Das darf und soll und gerade dann ja bleiben. Im Psalm 33 heißt in der Lutherbibel die Überschrift ein Loblied auf Gottes Allmacht und Hilfe. Freut euch des Herrn, die Frommen sollen ihn recht preisen. Und in unserem Kirchengesangbuch, da sind ja nicht umsonst so viele Lob- und Danklieder drin. Wenn Sie mal blättern in Ihrem alten Kirchengesangbuch, wie viel Lob- und Danklieder da drin sind. Das ist doch nicht umsonst und von ungefähr. Lied Nummer 326, sei Lob und Ehre dem Höchsten gut. Und da heißt es in Vers 9, so kommt vor sein Angesicht mit jauchzenvollen Springen, bezahlet die gelobte Pflicht und lasst uns fröhlich singen. Hier steht sogar was, dass das für Christen eigentlich Pensum ist. Gott loben, das ist unser Amt, sagt Paul Gerhard. Ich arbeite ja ehrenamtlich im sozialen Kaufhaus Austausch mit und da bin ich für die Bücherspenden zuständig. Und neulich, das ist noch gar nicht, drei, vier Wochen, kriegten wir eine Spende mit Büchern und da war auch ein Gesangbuch mit drin. Jahrzehnte alt, das ist noch die vorherige Ausgabe. Und ich gucke mir dieses Gesangbuch an. Also ich bin beinahe geblendet worden. Wisst ihr wovon? Vom Goldschnitt. Jahrzehnte alt. Vom Goldschnitt. Also ich habe selten, also ich kann es nicht, Sie sehen es. Also das blinkt und blitzt. Man möchte es zum Juwelier bringen. Und dann schlage ich auf und Sie glauben es nicht. Die Seiten klebten, sie klebten aneinander. Und da habe ich gedacht, oh, ein armes, armes Buch. Was für ein Schatz. Und nie geöffnet, nie geöffnet. Gott loben, das ist doch unser Amt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Mensch, dem dieses Gesangbuch gehört habe, nur tolle Tage gehabt hat. Vielleicht war er auch mal am Boden zerstört. Und wie hätte es ihm gut getan, hier ein Gebet oder einen Vers zu lesen, wenn er schon nicht singen konnte oder wollte. In unserem Psalm heißt es, singet dem Herrn ein neues Lied, spielt schön auf den Saiten mit fröhlichem Schall. Matthias Claudius, Sie kennen ihn, der Mond ist aufgegangen. Matthias Claudius hat einmal über die Gesangbuchlieder etwas Schönes gesagt. Er sagte, über kräftige Kirchenlieder geht nichts. Es ist ein Segen drin. Und sie sind in Wahrheit Flügel, darauf man sich in die Höhe heben und eine Zeit lang über dem Jammertal schweben kann. Ist doch wunderschön. Nicht weit von Hannover entfernt ist ja das Kloster Amelungsborn. Prior dieses Klosters Amelungsborn in der Nähe von Holzminden war Michael Praetorius, ein Komponist und Kirchenmusiker. Und der sprach 1619 schon von einer, ich zitiere, stetig währenden Kantorei in der Ewigkeit. Also dass in der Ewigkeit eine unablässige Kantorei singen würde. Und Praetorius empfiehlt den Christen, lasst uns die Kunst lernen schon auf Erden, die wir im Himmel brauchen werden. Das heißt, Lobpreis, Gesang, Lieder, geistliche Lieder sind ein Vorklang schon hier auf Erden des ewigen Lobgesangs der Vollendeten und der Engel vor Gottes Thron. Ob Lobpreis mit neuen Liedern oder mit alten Chorälen, ihr Lieben, das ist der Vorklang. Ja, dann sind wir die Vorhut der ewigen Kantorei, das sollte uns mal bei jedem Lobpreis, in jeder Lobpreiszeit oder in jedem Gesangbuchlied mal wieder in Erinnerung kommen. Loben zieht nach oben und Danken schützt vor Wanken. Ich komme am Schluss auf den Anfang zurück. Da erleben Menschen durch einen anderen Menschen Schutz und Geborgenheit in großer Bedrängnis. Wie diese Kinder hinter dem Lehrer Kramer her. Und wie gut, dass es bei uns in unserem ganzen Leben auch so sein darf und sein soll. Du bist und wir sind wahrgenommen von Gott. Das ist das Erste. Wie wunderbar. Dann sind wir zweitens auch aufgehoben bei Gott. Und drittens immer wieder gezogen zu Gott. Wohin sonst? Amen.